konservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Von der Leyen erklärte, sie sei zuversichtlich, dass die EU ihre sehr gute Zusammenarbeit mit Polen fortführen werde. Ähnlich äußerte sich Bundespräsident Steinmeier. Aus unserem Hauptstadtstudio Efi Seibert.
Bundespräsident Steinmeier hat dem Wahlsieger gratuliert und ihn nach Deutschland eingeladen. Ein starkes Europa braucht eine gute deutsch-polnische Zusammenarbeit, erst recht in dieser Zeit. Ähnlich sieht das der Vorsitzende der deutsch-polnischen Parlamentariergruppe, Paul Ziemiak. Ziemiak warnte in der ARD aber auch davor, dass das mit diesem neuen polnischen Präsidenten nicht einfacher werden wird. Nawrocki habe im Wahlkampf sehr anti-deutsche Töne angestimmt. Für Europa bezeichnet die FDP-Politikerin Agnes Strack-Zimmermann das Wahlergebnis als herben Rückschlag. Das ist kein guter Morgen für das größte Friedensprojekt der Welt für Europa, sagte sie der Rheinischen Post.
Die Ukraine und Russland wollen heute erneut in Istanbul über Wege verhandeln, den Krieg zu beenden. Der ukrainische Präsident Selenskyj fordert als ersten Schritt eine vollständige und bedingungslose Waffenruhe. Außerdem sollen Gefangene freigelassen werden und die entführten Kinder zurückkehren. Der Kreml lehnt eine bedingungslose Waffenruhe ab. Er fordert unter anderem, dass die westlichen Länder zunächst die Waffenlieferungen an die Ukraine einstellen. Bei direkten Verhandlungen vor gut zwei Wochen hatten sich beide Seiten auf einen großen Gefangenenaustausch geeinigt. Er hat inzwischen stattgefunden. Der Berliner Senat hat Orte in Berlin benannt, an denen Windkraftanlagen gebaut werden könnten. Sie wurden im neuen Amtsblatt veröffentlicht. Unser Korrespondent für Landespolitik, Sebastian Schöbel.
Eine Studie hatte im vergangenen Jahr bereits rund 30 Flächen benannt, auf denen potenziell Windräder errichtet werden könnten. Der Senat hat nun 8 davon ausgesucht, darunter das Gewerbegebiet Buchholz Nord in Pankow, die Krummendammer Heide in Treptow-Köpenick, den südlichen Grunewald in Steglitz-Zehlendorf und die Rieselfelder Gartow in Spandau. In diesen Gebieten sollen die Flächennutzungspläne entsprechend angepasst werden. Vorher gibt es aber noch eine Bürgerbeteiligung, die am 10. Juni startet und einen Monat lang läuft. Berlin muss laut Gesetz 0,5% seiner Fläche für Windenergie öffnen. Das sind rund 450 Hektar, etwa die Größe des ehemaligen Flughafens Tegel. Ob am Ende an den 8 Orten, die der Senat nun ausgesucht hat, wirklich Windräder stehen werden, ist noch offen. Es wird mit Protest von Anwohnern gerechnet.
In Berlin geht es heute um die Zukunft des Tourismus in Deutschland. Dazu hat der Bundesverband der Deutschen Touristik mehr als 350 Vertreter der Branche und der Politik eingeladen. Eine Umfrage des Verbands hat ergeben, dass fast ein Drittel der Befragten wegen der angespannten Wirtschafts- und Weltlage weniger oder kürzer verreisen will. In Brandenburg allerdings steigen die Gästezahlen, unter anderem im Seenland oder Spree. Im rbb24-Inforadio hat die Vizevorsitzende des Landestourismusverbands Brandenburg Rusig gesagt, es sei wichtig, sich auf Kernthemen zu konzentrieren. Was Touristen in Brandenburg sich wünschten, seien ordentliche Wander- und Fahrradwege und gute Gastronomie. Brandenburgs Verkehrsminister Tappert hat sich für ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr ausgesprochen. Schon bei geringem Alkoholkonsum steige das Unfallrisiko erheblich, sagte Tappert der Märkischen Allgemeinen Zeitung. Alkohol und Kiffen im Straßenverkehr gehe gar nicht. Deshalb sollte eine 0-Promille-Grenze im Bundesrecht verankert werden für alle Autofahrer. Derzeit gilt ein generelles Alkoholverbot im Straßenverkehr für Jugendliche unter 21 Jahren und Fahranfänger in der Probezeit. Ansonsten bleiben Autofahrer mit weniger als 0,5-Promille Alkohol im Blut straffrei, solange sie keine Symptome von Fahruntüchtigkeit zeigen. Bundestagspräsidentin Klöckner kritisiert, dass sich Regierungsmitglieder zu selten bei Parlamentssitzungen sehen lassen. In einem Brief an die Bundesregierung schlägt sie vor, dass mindestens 2 Minister oder Ministerinnen immer an Sitzungen teilnehmen. Laut Klöckner war die Regierungsbank im Bundestag in den ersten Wochen der Legislatur oft nur sehr schwach besetzt. Für einen lebendigen Austausch zwischen Parlament und Regierung sei es jedoch wichtig, dass Regierungsvertreter ständig anwesend sind. Soweit die Nachrichten. Weitere Meldungen aus Berlin und Brandenburg auf rbb24.de. Das Wetter. Heute heiter bis wolkig, gelegentlich Schauer oder kurze Gewitter bei Höchstwerten zwischen 22 und 25 Grad. Morgen freundlich und trocken bei einem Wechsel aus sonnigen Abschnitten und lockeren Wolkenfeldern bis zu 26 Grad. Die Zeit 12.05 Uhr.
Radio 3. Klassik bis 2 mit Imke Griebsch.
Und mit Ihnen, wie schön, willkommen zurück. Antonín Dvořák, ein Böhme in Amerika. Dass seine amerikanische Suite sehr böhmisch klingt, ist wohl auch seinem Heimweh geschuldet. Hier kommt der zweite Satz aus der amerikanischen Suite. Das Budapest Festival Orchestra hat unter der Leitung von Ivan Fischer den zweiten Satz Allegro aus der amerikanischen Suite von Antonín Dvořák gespielt. Das berühmteste und am häufigsten aufgenommene Musikstück der Welt, das sind die 4 Jahreszeiten von Antonio Vivaldi. Allein in den vergangenen 12 Monaten sind etwa 12 Neuaufnahmen erschienen. Darunter Bearbeitungen für Hardanger Fiedel und für Violine und Gitarre. braucht es da tatsächlich noch eine weitere Einspielung. Auf jeden Fall, findet der junge französische Geiger Théotime Langlois de Swart. Er hat gerade ein Doppelalbum herausgebracht mit den vier Jahreszeiten und mit weiteren Konzerten von Antonio Vivaldi. Dieses Album finden wir so interessant, dass wir es zu unserem Album der Woche gewählt haben. Rainer Baumgärtner hat mit Théotime Langlois de Swart gesprochen und stellt ihn und seine Ideen hinter dieser Aufnahme vor.
We have the da-da-dam-pam-pa-dam-pam-pa-da-dam-pam-pa. We have the da-ba-da-dam-pam-pa.
Théotime Langlois de Swart singt gerne, wenn er musikalische Details der vier Jahreszeiten oder seine Aufnahme davon erklären möchte. Schließlich sind seine Eltern Gesangslehrer und er war früher in einem Knabenchor. Doch eigentlich singt er nur noch auf seiner Barockvioline. Als Kind habe er obsessiv Aufnahmen von Vivaldis berühmtem Konzertzyklus gehört. Das war ein wichtiger Grund, weshalb er sich für die Violine entschied. Diese Musik beeindruckte ihn enorm.
Man hat diese Stürme, das Nachahmen von Naturlauten. Dazu findet man leicht Bezug, da es sehr erzählerisch ist und die Musik so viele Bilder liefert.
Die Tonmalerei, die Théotime Langlois de Swart als Teenager so sehr faszinierte, ist für ihn auch heute als Interpret sehr wichtig.
Wir übertreiben dabei bewusst, um jeder Note Bedeutung zu geben. Wir stellen uns vor, dass das Stück erst gestern komponiert wurde. So, als würden wir es zum ersten Mal hören. Ich versuche zudem, die perfekte Besetzung für meine Ideen zu finden. Daher wollte ich hier ein großes Orchester haben, mit 12 Violinen und einer großen Continuo-Gruppe. Denn ich denke, diese Musik bekommt so viel Power, wenn man Vivaldis Effekte mit vielen Beteiligten verstärkt. Wenn man zum Beispiel die Geräusche an einem Bach imitiert, wird das Nachahmen der Klänge so viel, viel kraftvoller.
Die Faszination, die von der Neuaufnahme der vier Jahreszeiten mit dem Orchestre Le Consort ausgeht, beruht aber nicht nur auf ihrem Klang. Im CD-Beiheft findet man Essays, in denen der Zyklus auf erhellende Weise in das Leben und Wirken Vivaldis eingeordnet und mit dem menschlichen Leben allgemein in Beziehung gesetzt wird. Für Théotime Langlois de Swart ist er nicht nur ein Symbol des Jahreslaufes, sondern des Lebenskreises. Dafür sprechen die Übergänge zwischen den verwendeten Tonarten, die mit Tod und Neubeginn assoziiert werden können. Der Violinist sieht die Konzerte als Impuls, sich im Einklang mit der Natur zu fühlen, genauso wie er sie auch als Ausdruck von Vivaldis Religiosität deutet. Die Tonart F-Moll des Winters symbolisierte im Barock den Tod.
But we have the E flat di da 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 di dam bim with three flats.
Aber wir haben im zweiten Satz S-Dur mit 3b-Vorzeichen. Das ist die Tonart der religiösen Hingabe. Denn die 3b galten als Symbol der Dreieinigkeit. In diesem Satz geht es für mich also nicht nur um Regentropfen, die nachgeahmt werden. Es geht metaphorisch um den Tod und um einen Dialog mit Gott, bevor man stirbt und neu geboren wird.
Die Hörer sollen nach dem Willen von Théotime Langlois de Swart eine neue Beziehung zu den vier Jahreszeiten gewinnen. Zwar mag der Zugang aus einer explizit spirituellen Sicht ein bisschen spekulativ sein, doch er verhilft zu einem ungewohnten metaphysischen Blick auf den Zyklus. Dieser korrespondiert mit den musikalischen Eigenheiten der Aufnahme. Sie zeichnet sich durch einen sehr vielfarbigen, volltönenden Klang aus, der dabei aber stets luftig bleibt, mit teils stark akzentuierten Tempi. Und mit einem exzellenten Solisten, dessen Spiel keine Wünsche offen lässt.
After the four seasons in the recording, we are doing another round of seasons.
Auf dem Album haben wir nach den vier Jahreszeiten einen zweiten Durchgang mit Konzerten gemacht, die dieselbe symbolische Wirkung besitzen. Wir wollen zeigen, dass Vivaldi Tonarten ganz präzise einsetzte, um bestimmte Emotionen und Affekte auszudrücken. Diese Werke zeigen Vivaldi zudem in unterschiedlichen Lebensphasen.
Es ist faszinierend zu hören, wie ähnlich die Anmutung der gespiegelten Konzerte auf der zweiten CD manchen Sätzen aus den vier Jahreszeiten ist. Théotime Langlois de Swart will damit den Aspekt der ewigen Erneuerung betonen, der den vier Jahreszeiten innewohnt. Mit einer Abfolge kurzer Sätze des Tanzmeisters Gregorio Lambranzi wirft er zudem ein Licht auf die Volksmusik beeinflussten Tänze in Venedig, von denen Vivaldi angeregt wurde. Anders als die vier Jahreszeiten endet das Album des Orchestre Le Consort nicht in Moll und mit einem schnellen Satz. Stattdessen hat Langlois de Swart einen langsamen Satz des venezianischen Vivaldi-Vorgängers Giorgio Gentili an den Schluss gesetzt. Der barocken musikalischen Rhetorik zufolge kann man die Noten von dessen Hauptmotiv als Kreuz darstellen.
Rainer Baumgärtner hat mit dem Geiger Théotime Langlois de Swart über sein neues Album von Antonio Vivaldi und anderen italienischen Barockkomponisten gesprochen. Das hier ist auf Radio 3 unser Album der Woche. Und davon hören wir jetzt aus Vivaldis Zyklus die vier Jahreszeiten, den Frühling. Und dieses Konzert beginnt in dieser Version hier mit einem Preludio für die Solovioline nach einer Kadenz aus einem anderen Violinkonzert Vivaldis.
Thank you.
Die vier Jahreszeiten von Antonio Vivaldi kann man auf unserem Album der Woche mit neuen Ohren hören. Das haben wir hier getan. Théotime de Langlois de Swart hat hier zusammen mit dem Orchestre Le Consort den Frühling aus den vier Jahreszeiten gespielt. Ja, und das hat sich doch anders angehört als alle anderen Aufnahmen, die man bisher kennt. Und das sind ja nicht wenige. Auf unserer Internetseite radio3.de können Sie mehr über das Album der Woche erfahren. Und Sie können dort auch ein Exemplar gewinnen. Schauen Sie einfach auf die Seite zum Album der Woche. Dort finden Sie das entsprechende Formular, das Sie einfach nur ausfüllen und absenden müssen. Ihre Suite Dances in the Cane Breaks hat Florence Price ursprünglich für Klavier geschrieben. William Grant Still hat da eine Orchesterversion draus gemacht. Und wir haben den ersten Satz, Nimble Feet, aus dieser Suite gehört, mit der Chicago Sinfonietta unter der Leitung von May N. Chen.
Radio 3. Kultur kompakt.
Mit Frauke Thiele. Ein Dauerthema in der Berliner Kultur und auch in der Kulturpolitik ist die Nutzung der alten Münze in Berlins Mitte. Seit über 10 Jahren wird darüber gestritten und diskutiert.
Ja, und heute wird es auch der Fall sein im Kulturausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses. Denn eigentlich sollte die alte Münze ja mal ein Ort für die freie Szene werden. Das hatte Klaus Lederer als Kultursenator ins Spiel gebracht. Und eigentlich sollte da auch mal ein House of Jazz entstehen. Das sind aber alles lauter Eigentlichs, denn seit einiger Zeit wird die alte Münze an den Veranstalter und Clubbetreiber Spreewerkstätten vermietet. Und das soll nach Willen der Berliner CDU-Fraktion auch so bleiben, zumindest für die nächsten 10 Jahre. Und die sollen auf Eigenregie sanieren und so werde Geld gespart, das dann aber wahrscheinlich nicht unbedingt in die Kulturnutzung der alten Münze fließt, sondern in andere Löcher, die gestopft werden müssen. So zumindest die Ängste der Opposition und der freien Szene, die von diesem Konzept nur semi-begeistert sind und die ganz andere Vorstellungen haben. Die freie Szene bezeichnete die Nutzungspläne der Berliner CDU-Fraktion deshalb auch als Katastrophe. Mal schauen, wie darüber im Abgeordnetenhaus heute im Kulturausschuss diskutiert wird.
Also das allerletzte Wort ist da wohl noch nicht gesprochen. Aura. Das war das Jugendwort des Jahres 2024 und jetzt geht es darum, eins für 2025 zu finden. Da gibt es ja ganz bestimmte Kriterien. Welche sind das?
Ja, natürlich müssen die Wörter von Jugendlichen auch auf jeden Fall benutzt werden, sonst wäre es ja ein bisschen peinlich. Außerdem darf das Wort nicht diskriminierend sein. Es muss nicht unbedingt deutsch sein. Wir erinnern uns an Cringe, das war ja auch ein Jugendwort. Ich weiß gar nicht mehr, welchen Jahres. Vorschläge für das Jugendwort 2025 können ab sofort von jedem und jeder altersunabhängig also eingereicht werden. Das könnte aber gefährlich werden und auch peinlich, weil meistens ja doch ganz andere Worte genutzt werden als die, die Älteren dann so als Jugendsprache empfinden.
Oder die sind schon wieder out.
Die sind total out, genau. Ja. Im Langenscheid Verlag können die eingereicht werden, online auf der Seite des Langenscheids Verlages. Abgestimmt werden darf dann aber nur von Jugendlichen, was ja wiederum ganz gut ist, also zwischen 11 und 20 Jahren. Und es gibt immer wieder auch gezielte Kampagnen, die bestimmte Wörter dann nach oben treiben. Das versucht der Langenscheid Verlag zu vermeiden, indem er das beobachtet. Das Jugendwort soll den Zeitgeist einer Generation widerspiegeln. Durch die Aktion will man Jugendwörter aber auch in den alltäglichen Sprachgebrauch bringen, was dann auch manchmal zu peinlichen Ergebnissen führt, nämlich dass lauter ältere Leute die Jugendwörter dann inflationär gebrauchen.
Mal sehen, welches Jugendwort dieses Jahr gewählt wird. Also ich bin da immer gespannt.
Ich auch.
So, jetzt hast du etwas besonders für alle, die den Tanz lieben. Ein Tanzstück, eine Europapremiere von Ali Charour im Hebbeltheater.
Ja, Ali Charour ist ein libanesischer Choreograf und in seinem Tanzstück When I Saw the Sea tanzen drei Frauen auf minimalistischer Bühne ihre ganz persönlichen Geschichten. Voila! Also es sind die Erfahrungen als migrantische Arbeitskräfte im repressiven sogenannten Kafala-System. Also das kann man so schon fast als modernes Sklaventum bezeichnen, wenn eben Arbeitskräfte nur in einem Land sein dürfen, weil sie von einem Arbeitgeber beschäftigt werden und damit eben komplett von ihm abhängig sind. Charour hat über seine Arbeit selbst mal gesagt, ich habe das Bedürfnis, mit meinen eigenen künstlerischen Ansatz Geschichten zu erzählen, vor allem Geschichten von Menschen, die diese Welt verlassen haben, ohne dass ihnen die Gerechtigkeit zuteil wurde, die sie verdient hätten. Es ist ihm eine berührende Performance gelungen. Er will eben Geschichten erzählen, die aufrütteln auch und berühren. In When I Saw the Sea, diesem Drei-Frauen-Tanzstück, das heute Europapremiere hat im Hebbel am Ufer um 20 Uhr. Restkarten gibt es noch an der Abendkasse, aber für morgen, da gibt es noch genug Tickets.
Und falls jemand das Hau nicht kennt, es befindet sich in Berlin-Kreuzberg. Danke, Frauke.
Danke.
Kultur kompakt auf Radio 3. Das Kulturprogramm vom RBB.
Über das Finale aus dem zweiten Klavierkonzert habe ich mir notiert, rastlos Babylon-Berlin-Stimmung.
So klingt meine Musik. Camilla Kaiser schwärmt von Nikolai Kapustin. Während Kai Lürs Kaiser ganz den Kritiker gibt.
Warum war Glenn Gould bei Schönberg so gut?
Ich bin Fanny Tank, freue mich auf mehr Winterklänge heute.
Bernhard Schrammeck liebt ja eher die Alten.
Jetzt ein Berliner Ensemble, nämlich die Lautenkompanie.
Und Matthias Käther ist Opernfan, durch und durch.
Ja, nach so einer Arie, da glaubt man doch wieder an die Welt.
Unsere Experten ganz persönlich in Meine Musik. Wochentags von 2 bis 4. Shakespeare würde einschalten. Radio 3, wie es euch gefällt.
Thank you.
Ludwig von Beethovens Klaviersonate Nummer 17 hat den Beinamen Der Sturm. Daraus hat Alexej Gorlatsch den dritten Satz gespielt. Alexej Gorlatsch hat 2011 den ersten Preis beim internationalen Musikwettbewerb der ARD gewonnen. Ein sehr renommierter und wichtiger Wettbewerb. Und dieses Jahr hat er mit anderen PreisträgerInnen des ARD-Musikwettbewerbs Konzerte gespielt. An 8 verschiedenen Orten in Süddeutschland. Und zwar im Rahmen des diesjährigen Festivals der ARD-Preisträger. Auf dem Programm standen unter anderem Werke von Beethoven und Mozart. Heute Abend senden wir eine Aufnahme von einem dieser Konzerte und das fand bei den Schwetzinger Festspielen am 25. Mai dieses Jahres statt. Ab 20.03 Uhr ist diese Konzertaufnahme zu hören, hier im Programm von Radio 3. Als seine Sinfonie Nummer 7 in Leipzig im Dezember 1884 uraufgeführt wurde, war der Komponist Anton Bruckner schon 60 Jahre alt. Mit ihr hatte er endlich, wenn auch spät, seinen internationalen Durchbruch als Sinfoniker erreicht. Und auch heute noch ist die 7. die populärste und am häufigsten aufgeführte Sinfonie Bruckners. Wir hören den dritten Satz daraus mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin, geleitet von Kent Nagano, in einer Radio-3-Aufnahme, die ist im September 2002 in der Philharmonie Berlin entstanden. Ein Scherzo à la Anton Bruckner aus seiner Sinfonie Nummer 7 E-Dur stammt das. Wir haben ja eine Radio 3-Aufnahme mit dem Deutschen Sinfonieorchester Berlin unter der Leitung von Kent Nagano gehört. Eine Aufnahme, die in der Philharmonie Berlin entstanden ist. Und das hier ist Musik von Johann Melchior Molter.
Thank you. Wir waren unglaublich ineinander verliebt. Wir haben viel gelacht.
Die Dokumentale schöpft aus dem Leben.
I'm Duncan. I'm a documentary filmmaker.
Echte Geschichten werden zum Festival.
How would you get to the creative paradise?
Einem Festival aus Dokumentarfilm, Virtual Reality, Podcast, Sachbuch und öffentlichen Dialog.
What was your motivation to do this film?
Die Dokumentale ist selbst höchst lebendig. Sie schwärmt aus in die ganze Stadt. In Kinos, Kulturstätten und an offene Orte.
So why should you care about what happens in the Philippines?
11 Tage Gegenwart aus verschiedenen Perspektiven.
They've known this for 100+ years.
11 Tage Austausch, gemeinsames Nachdenken, Lernen und Geschichten erzählen.
Manchmal müssen wir einfach sagen, okay, das, was sie erlebt haben, reicht noch nicht.
Die Dokumentale.
Und das ist eigentlich etwas, was es nicht geben sollte.
Ab 12. Juni in Berlin. Radio 3. Wie es euch gefällt. 13 Uhr. Radio 3 vom RBB. Die Nachrichten.
In der Türkei haben zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen direkte Gespräche zwischen Vertretern Russlands und der Ukraine begonnen. Ort des Treffens ist die türkische Stadt Istanbul. Von dort berichtet Benjamin Weber.
Nach der Eröffnung der Gespräche durch den türkischen Verteidigungsminister Fidan verhandeln die Delegationen aus der Ukraine und Russland in Istanbul über eine Waffenruhe. Ihre Positionen liegen dabei weit auseinander. Die Ukraine fordert eine bedingungslose Waffenruhe für mindestens 30 Tage. Anschließend wolle man einen Austausch aller Gefangener, inklusive nach Russland gebrachter ukrainischer Kinder, und direkte Friedensgespräche zwischen Selenskyj und Kremlchef Putin. Für die russische Seite ist eine Waffenruhe nur dann denkbar, wenn damit ein Ende der Waffenlieferungen in die Ukraine verbunden wäre. Angeführt werden die Delegationen vom ukrainischen Verteidigungsminister Umerov sowie dem russischen Präsidentenberater Medinsky. Es ist ihr zweites Aufeinandertreffen binnen gut 2 Wochen.
Bundespräsident Steinmeier hat dem rechtskonservativen polnischen Politiker Nawrocki zu seinem Sieg bei der Präsidentenwahl gratuliert. Steinmeier rief zugleich dazu auf, die deutsch-polnische Freundschaft zu stärken. Auch EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen hat Nawrocki gratuliert. Er hatte sich in der Stichwahl gestern mit 51% gegen den liberalen Kandidaten Trzaskowski durchgesetzt. Der neue Polenbeauftragte der Bundesregierung Abraham ruft dazu auf, mit Nawrocki pragmatisch umzugehen. Das sei auch mit dem derzeitigen Präsidenten Duda gelungen, sagte Abraham, Radio 1 vom RBB.
Was klar ist, dass die Tonalität etwas unharmonischer werden könnte. Die Hauptkoordinaten bleiben aber auch für einen Präsidenten Nawrocki klar. Polen wird fest in der Europäischen Union verankert bleiben, wird sich auf die NATO konzentrieren und auch die Ukraine weiter unterstützen, jenseits der Rhetorik, die jetzt im Wahlkampf zu hören war.
Der Polenbeauftragte der Bundesregierung Knut Abraham, CDU. Die rund 1600 Pflegekräfte an den Berliner Kliniken des Deutschen Roten Kreuzes bekommen mehr Geld. Wie das Unternehmen mitteilte, habe man sich mit der Gewerkschaft Verdi auf neue Vergütungsstrukturen geeinigt. Rückwirkend zum 1. März bedeutet das,